Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Das ist Bern einfach Spezial mit den besten Büchern von der Nebelspalter-Redaktion. Am Mikrofon sind der Can Schäppi, ich und der Stefan Milius. Hoi Stefan.
Hoi, Can Sali.
Wir sind immer noch in der Weihnacht-Neujahr-Zeit und wir haben da ein paar spezielle Episoden von Bern einfach vorbereitet, und zwar verschiedene Bücherempfehlungen aus der Redaktion vom Nebelspalter. Der Markus Somm und der Dominik Feusi haben schon letzte Woche in zwei Episoden Bücher empfohlen. Dort ist vor allem um Politik und Philosophie gegangen. Der Stefan und ich machen heute etwas anderes, oder Stefan?
Ja, das ist mal ein schweres Anliegen. Ich muss ja den ganzen Tag Zeitungstext lesen und dann irgendwelche Studien zu diesen Zeitungstexten und irgendwelche Analysen und Sachgeschichten. Und ich komme einfach gar nicht mehr dazu, eine Belletristik zu lesen. Und die Sendung ist jetzt ein guter Ansporn für mich, auch zum vielleicht wieder mal schöne Bücher lesen. Weißt du, wo es nicht einfach irgendwie darum geht, dass mir einen die Welt erklärt, sondern schöne Geschichten, Prosa, einfach Literatur, muss nicht mal Weltliteratur sein, sondern einfach wieder mal schöne Geschichten zwischen zwei Buchdecken, und ich bin sehr froh, dass wir das so machen können. Ja.
Sozusagen Literatur oder die schöne Seite vom Leben mal als Ablenkung von Politik. Das ist nicht nur eine gute Sache, sondern auch gerade eine gute Überleitung zum ersten Buch. Der erste Empfehlung von mir, das ist Reinsberg von Kurt Tucholsky. Reinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte, ist der Untertitel. Das ist der erste und einer der wenigen Romane von Kurt Tucholsky, der sonst eigentlich vor allem als politischer Journalist bekannt ist. Das Buch erzählt die Geschichte von einem jungen Paar, der Claire und dem Wolfgang, von ihren Wölfchen genannt. Und die machen den Urlaub in einer Kleinstadt in Deutschland. Und das, was sie machen, ist eigentlich auch das, was es für den Leser sein sollte. Eine Art Urlaub. So ein bisschen weg vom Ernst, von der Politik, zu einer Art eine Flucht, oder nicht unbedingt eine Flucht, sondern eine Auszeit in eine moderne Idylle. Der Inhalt von dem Buch ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Es ist relativ ein episodisches Erzählen. Es werden so verschiedene Ausschnitte aus dem Urlaub gezeigt. Deswegen auch Bilderbuch. Es ist mehr die Sprache, die wahnsinnig schön ist und irgendwie der Inhalt widerspiegelt mit so einer richtigen Leichtigkeit. Hast du das mal gelesen? Oder sonst?
Ich bin sehr froh gewesen um den Tipp, weil der Tucholsky ist irgendwie bei mir in Vergessenheit geraten. Ich habe es in der Schulzeit gelesen, wo leider schon ein paar Jahre her ist bei mir. Das ist so. Habe mich aber wirklich wieder müssen ganz fest daran erinnern. Aber ich teile deine Einschätzung, und zwar habe ich gerne so reduzierte kleine Geschichten. Also ein Ort, relativ reduzierte Zeitspanne, ein Wochenende und nicht irgendwie ein Entwicklungsroman über ein Jahr hinweg. Und wir sagen ja jetzt, wir stellen keine politischen Bücher vor, aber ich weiß nicht, ob du mir würdest beistimmen. Politik ist ja überall drin eigentlich. Alles ist politisch. Und wenn ich jetzt mich richtig erinnere, ist ja die Geschichte damals auch nicht überall gut angekommen, weil das Darstellen von einem Liebespärli, wo ja so ein bisschen so in sanfter Frivolität miteinander umgeht, das ist also ein kleiner Seitenhieb gegen das ganze Bündnertum, gegen das Verklemmte. Und in dem Sinn hat es vielleicht gleich wieder einen Schuss Politik drin. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, das ist definitiv so. Also ganz klar hat er das dann doch nicht können mit der Politik. Es ist eine Art feine Kritik so an dem Spiessbürgertum von dieser Zeit, eben, dass die jungen Studenten aus dem Ernst vom Leben rausgehen und so locker miteinander umgehen. Auch es ist noch nicht ganz so weit wie nach einem späteren Roman von ihm. Das wäre dann Schloss Gripsholm. Dort sind ja wirklich sehr erotische Szenen auch dargestellt. Das ist jetzt da noch nicht so der Fall. Aber einfach so der Beschreib ist schon eine Kritik gegen die Gesellschaft von dieser Zeit.
Ja, mir gibt da auch persönlich Mut. Ich muss das wieder mal lesen. Tucholsky war ja ursprünglich Journalist gewesen, mit einer satirischen Ader, Satiriker auch, und hat dann irgendwann angefangen, Bücher zu schreiben, und man kennt ihn heute noch. Ich bin auch Journalist und Satiriker, ich schreibe auch Bücher, aber mich kennt das Buchautor keine Sau. Also muss ich vielleicht einmal irgendwo mich mit dem Tucholsky beschäftigen. Was hätte Kerl besser gemacht als ich? Und damit man dann, weißt du, in Bern einfach in 50 Jahren dann vielleicht ein Milius durchgenommen wird. Das wäre noch schön.
Das wäre sicher eine gute Sache. Wir können sonst auch da noch über deine Bücher reden, wenn du das gerne möchtest.
Alles gut. Es gibt gute Bücher zum sonst drüber reden. Alles gut.
Wenn wir bei guten Büchern sind, was ist denn die erste Empfehlung, die du hast?
Ich habe es schon ein bisschen angedeutet, ich habe das Lesen ein bisschen verlernt. Also ich habe nie mit Zeit für Belletristik, aber meine jüngere Tochter, die liest sehr, sehr eifrig und mit ihr gehe ich darum an die Buchhandlung und ich lasse mich völlig von Klappentext und Cover leiten, ohne überhaupt viel mehr zu wissen. Und ich bin vor ein paar Wochen auf ein Buch gestoßen, «Das Café ohne Namen» vom Robert Seethaler, österreichischer Autor. Und das hat mich angesprochen, weil es zu Wien spielt. Ich liebe die Stadt Wien und wie es in den 60er, 70er Jahren sich abspielt. Und das ist eine Epoche, die ich auch in Filmen und Büchern wahnsinnig gerne, obwohl ich sie jetzt bewusst nicht wirklich miterlebt habe. Es ist eine ganz kleine Geschichte. Es geht um einen Marktarbeiter, der irgendwann einfach sich in den Kopf setzt, ich hätte gerne einen Kaffee. Und irgendwann ist eine Räumlichkeit frei, er öffnet das Kaffee. Und das ganze Buch ist eigentlich mit dem Kumulationspunkt von dem Kaffee nichts anderes als eine Abfolge von Personen, von Begegnungen in und um das Kaffee herum. Und genau das habe ich gern, das reduziert. Also es passiert nicht wahnsinnig viel. Es ist nicht ein Meteoritenhagel, es ist nicht eine riesige Kaskade von Ereignissen, sondern es menschelt einfach wahnsinnig. Die Leute treffen sich, manche mögen sich nicht. Es ist sehr ruhige, kleine Geschichte, aber einfach wahnsinnig atmosphärisch und das gefällt mir sehr daran.
Da sind wir uns dem Fall einig, so ein bisschen das episodische Erzählen und so die kurzen Bücher und nicht so irgendwelche Riesenschunken wie Wilhelm Meisters Lehrjahre oder so. Auch bei Wien sind wir uns einig, das ist eine wunderschöne Stadt. Ist dann der Titel von dem Buch, «Das Café ohne Namen», ist das so eine Anspielung an die Literaturcafés, die es da in Wien ja lang viel gegeben hat?
Ich weiss nicht, wie es gemeint war, aber das Kaffee hat eben wirklich keinen Namen, weil es fällt ihm einfach keinen ein, dem guten Mann. Und dann findet dann irgendwie dann, seine Vermieterin, ja, dann heisst es, dann hat es halt einfach keinen Namen. Das ist ja völlig okay, wieso auch nicht. Das ist dann wie ein Markenzeichen. Und den Leuten ist es auch völlig egal. Es ist auch fast schon ein marktwirtschaftliches Buch, weil der Mann hat keine Ahnung von Gastronomie, aber irgendwann hat er die Idee, ich könnte mal Punsch anbieten, weil es wird kühler. Und plötzlich wollen alle den Punsch und es kommen wieder neue Leute dazu. Es ist einfach so ein kleiner Organismus, der sich weiterentwickelt. Und wie du sagst, es braucht manchmal eben nicht den riesigen Wälzer. Das Schöne daran ist, dass du dich nach einem relativ schmalen Buch völlig daheim fühlst in dem Kaffee. Also wenn ich das nächste Mal zu Wien bin, dann suche ich immer einen Kaffee, wo mich an das erinnert. Weil du eben immer dort bist und immer mit diesen Leuten bist, bist du einfach viel mehr Teil von dem Mikrokosmos. Und das finde ich sehr schön.
Hast du denn das Buch auch in einem Kaffee gelesen? Oder?
Nein, lesen tue ich daheim, schreiben und arbeiten tue ich im Kaffee. Also für alle Nebelspalter lesen, sämtliche Kolumnen entstehen vor einem Kaffee. Oder es könnte auch mal sein vor einem Bier, das ist auch möglich, das merkt man dann je nach Text. Aber ich schreibe gerne Kaffees, weil ich finde das wahnsinnig inspirierend, wenn es um mich herum lebt. Wenn es zu laut wird, wenn ich Jassrunde habe, dann kann ich die Airpods rein tun. Aber ich schreibe vor allem in Kaffees, aber lesen tue ich im Bett, solange bis ich halt nicht mehr kann, beziehungsweise bis die Augen zugehen.
Das ist eine gute Sache. Und sonst, wenn du gerade nicht am Lesen und am Schreiben bist, dann bist du, wie gesagt, in der Buchhandlung mit deiner Tochter oder am Einkaufen. Das bringt uns gerade zum nächsten Buch, weil das hast du vielleicht vor kurzem in einer Buchhandlung gesehen. Es ist nämlich erst letztes Jahr rausgekommen. Und das ist «Anton will bleiben». Hast du das vielleicht gesehen?
Nein, du hast mir einen Tipp gegeben. Ich habe mich jetzt aber eingelesen. Ich habe Extrakt gefunden daraus. Sie haben mir also ein bisschen an die Sprache tasten von dem junge, sehr junge Mann, der das geschrieben hat. Und ich bin relativ fasziniert und ich danke für den Tipp, ja.
Ja, der junge Mann, der das geschrieben hat, ist, man muss ja in der Politik immer Interessensbindungen machen. Er studiert mit mir, das ist der Nelio Biedermann, ein junger Zürcher Autor, 21. «Anton will bleiben» ist sein offizieller Debüt-Roman, also der erste Roman, der so wirklich in einem Verlag erschienen ist. Er hat vorher zwar schon mal einen geschrieben als Maturarbeit. Und der Roman erzählt aus der Perspektive von einem pensionierten Lehrer, Geschichte vom Anton. Der Anton ist ein älterer Mann, der erfährt, oder ein Witwer, und er erfährt, dass er Krebs hat und sterben wird. Aber er will nicht in Vergessenheit geraten. Also der Anton will nicht bleiben örtlich, sondern er will im Gedächtnis bleiben. Und er versucht dann ganz viele verschiedene Sachen, um irgendwie zu verhindern, dass die Welt ihn vergisst.
Das ist übrigens wirklich eine kleine Welt. Mein Goethe-Bub studiert auch Germanistik und Filmwissenschaft am gleichen Ort wie der junge Herr Biedermann, glaube ich, ein paar Jahre vor ihm wahrscheinlich. Aber ich finde es wirklich erstaunlich, weil wenn du, glaube ich, korrigiere mich, Jahrgang 2003 oder irgend so etwas. Also weißt, für jemanden wie mich, ich frage mich dann immer, könnte ich schon laufen? Leute mit Jahrgang 2003, das tönte so für mich, so wahnsinnig jung. Und jetzt schreibt er ausgerechnet einen Roman über einen älteren Herr am Ende vom Leben eigentlich und muss sich in den hineinversetzen und muss sich überlegen, was willst du denn noch, wenn du weißt, dass es irgendwie bald einmal vorbeigeht? Und wenn du das irgendwie mit 1, 2, 20 machst, Ich finde das eine riesen Aufgabe. Theoretisch ist es nicht ganz neu, was er probiert. Es gibt viel Platz, wo sich zwei ungleiche Typen treffen. Also alt und jung, Abenteurer mit Langweiler. Und plötzlich im Zug von der Handlung werden dann wie die Rollen so ein bisschen vertauscht. Der eine wird ein bisschen mehr wie der andere wie der andere. Aber scheint mir sehr gut umgesetzt von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Und glaube auch so ein bisschen etwas, wo man wahrscheinlich, ich weiss nicht, weißt du für einen Eindruck, man könnte das wahrscheinlich verfilmen.
Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Handlung nicht zu fest spoilere, aber ja, das würde sich natürlich schon eignen für eine Verfilmung. Natürlich vor allem, wenn er auch noch Filmwissenschaft studiert, oder? Aber es ist, ich finde, das ganze Buch, eben, du hast gesagt, die Perspektive von einem jungen Mann auf das ist natürlich interessant, aber es ist gleichzeitig sehr auch lustig und unterhaltsam geschrieben, obwohl es ein sehr düsteres Thema ist eigentlich. Und auch, obwohl es sehr traurig ist, es hat immer wieder so Momente, wo hervorstechen und einem auch zum Lachen bringen.
Was mir auch sehr positiv eingefallen ist, ich habe mich dann ein bisschen auf der Webseite von dem jungen Autor tummelt. Er ist, glaube ich, ein Schnellschreiber. Wenn ich das richtig sehe, hat er den Roman in etwa 4 Monaten geschrieben. Und ich bin auch ein Schnellschreiber und ich mag es. Und zwar mag ich es vor allem darum, weil es gibt so viele Autoren, auch jüngere Autoren, die so wie einen Kult drum machen, dass sie jeden Satz 17 Mal umdrehen und 10 Jahre brauchen für ihren Erstling. Und so ein bisschen, ja, das prätentiöse, aufgesetzte, ich ringe um jeden Satz und ich schreibe auf der mechanischen Schreibmaschine und so weiter. Und er hockt dann und sagt, du, ich habe eine Geschichte im Kopf, ich habe eine Figur im Kopf, ich habe es im Bauch rein, ich schreibe das jetzt 4 Monate, ist für einen Roman wenig. Von dort her ist das auch eine sehr schöne Leistung. Es sagt natürlich noch nichts über Qualität, aber es sagt eben auch nichts über Qualität, wenn du 10 Jahre gebraucht hast, eben leider. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie er sich entwickelt, weil ich kenne natürlich junge Autoren, ein Ostschweizer zum Beispiel, der Peter Weber, vielleicht kennen ältere Hörer den noch, das ist ein Toggenburger. Der hat vor 30 Jahren «Der Wettermacher» geschrieben und der ganze deutschsprachige Raum hat gesagt, da ist ein neuer Stern auferstanden. Und dann hat er, glaube ich, noch 3 Romane nachgeschoben und seit etwa fast 20 Jahren kein neues Buch. Also man muss immer vorsichtig sein, wenn man einen jungen Autor zu fest hochjubelt. Machen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Aber junger Mann, bist du auf einem guten Weg, würde ich mal sagen.
Ja, er ist jetzt am nächsten Buch. Das erscheint irgendwann nächstes Jahr. Das ist dann ein Familienroman, wo die Geschichte von einer ungarischen Familie erzählt.
Sind wir gespannt.
Du hast nochmal eine weitere Buchempfehlung dabei. Um was geht es dort?
Ja, ich habe mich entschieden noch für einen Schweizer Klassiker, der Friedrich Glauser, «Maturgiert». Ich hätte beim Glauser ziemlich jedes Buch nehmen können, weil ich ihn einfach sehr verehre. «Maturgiert» ist mir selber am meisten eingefahren. Es ist ein Roman, den wahrscheinlich auch viele kennen, wo auch schon adoptiert worden ist auf Bühne etc. Er spielt sich ab in einer Heil- und Pflegeanstalt, also heutzutage in einer Psychiatrie. Und das Faszinierende daran ist natürlich, dass der Friedrich Glauser selber sehr viel Erfahrung hat als Patient mit Psychiatrien, mehr Zeit fast nicht verbracht hat als draussen und darum aus dem Vollen hat können schöpfen. Und das ist wieder alles, was ich an einem Buch schätze. Es ist wie eine Örtlichkeit, so der Confined Space. Es ist etwas, wo jemand aus der eigenen Erfahrung heraus zehren kann. Und der Friedrich Glauser hat dann ein bisschen Problem bekommen, weil er klar gesagt hat, das ist eine Heil- und Pflegeanstalt im Kanton Bern. Und dort hat es damals 3 gegeben und die haben sich alle ein bisschen betroffen gefühlt, dass man allenfalls über sie jetzt da schreibt. Und er hat dann versichert, es ginge überhaupt nicht um eine echte Anstalt, sondern eine fiktive Anstalt. Aber die haben sich natürlich alle ein bisschen betupft gefühlt und denkt, Himmel, spielt sich der Mordfall jetzt bei uns ab. Es ist ein Krimi, aber wie immer beim Friedrich Glauser geht es nicht einfach um die Frage, wer hat es gemacht, so Agatha Christie-mäßig, sondern es ist eben wirklich ein Seitengemälde aus so einer Anstalt von dieser Zeit und das lohnt sich wieder mal da drin zu lesen.
Geht man dann davon aus, dass das stimmt, dass niemand gemeint war, oder?
Ja, er hat sich wirklich relativ heftig gewehrt, also ich würde es mal so sagen, er hat gesagt, er hat sogar eine Versicherung abgegeben, dass im Fall wirklich das nicht eine echte Fahne gewesen ist. Er ist dann aber auch irgendwie mit der Zeit hässig geworden. Es gibt so Schriften von ihm, wo er so sagt, ja, Entschuldigung, Zitat, man wird wohl noch Geschichten erzählen dürfen. Jetzt hat er halt eine Geschichte wollen erzählen in einer Anstalt und er hat halt das zu Bern angesehen, das sage ich alles. Und er sagt auch, das hat mir auch sehr gut gefallen, so in einer Antwort auf die Kritik, es sei ja völlig ungefährlich, wenn er eine Geschichte zu Berlin, London, Paris oder zu New York spielen lässt, weil dort kennen wir niemanden. Und sobald er in die Nähe käme, es sei immer eine gewisse Gefahr drin. Es könnte dann passieren, dass ich jemand gemeint fühle. Aber es seien alle Personen frei erfunden. Und es sei auch nicht ein Schlüsselroman. Also es ist auch nicht seine eigene Geschichte. Und er sagt einfach, eine Geschichte muss irgendwo spielen. Das finde ich sehr schlüssig.
In dem Fall ist es nicht lokalpolitisch, aber ich glaube, wir haben den Roman im Gimmi auch mal gelesen. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Das war nämlich noch Anfang Gimmi. Ich meinte aber, es hat andere politische Hintergründe noch. Immer mal, ist das richtig?
Ja, für mich ist es vor allem so ein Roman über Hierarchien, über Behördenwahnsinn ein Stück weit auch, über Verordnungswahnsinn, über Grenzen zwischen gesundem Menschenverstand und dem, was einfach muss sein. Ich bin kein Literaturwissenschaftler, für das gibt es viel bessere Wörter, aber letztlich ist es einfach irgendwo so ein bisschen das Auflehnen von denen unten gegen die oben, gegen irgendwelche Gebote, die halt jetzt einfach gelten. Die Vormundschaftsbehörde spielt noch eine Rolle im Ganzen, in seinem Leben inne und im Klausus im Leben inne. Und ich glaube, das spielt alles so ein bisschen rein, dass du Macht musst abgeben, wenn du nicht nach der Regel spielst, wenn du anders bist. Das hat natürlich schon eine politische Komponente.
In dem Fall eigentlich sehr modern, oder? Mit dem Behördenwahnsinn und so. Das ist etwas, was heute mindestens so aktuell ist wie zu der Zeit.
Das ist ein schöner Klassiker. Also irgendwo kannst du es führen und dann merkst du, das hat auf irgendeine andere Art und Weise wieder grausam viel leider mit uns zu tun, weil die Welt verändert sich eben nur äußerlich, innerlich sind es immer die gleichen Mechanismen, die spielen. Wenn du die mal gut erfasst hast als Schriftsteller und gut beschreibst, dann erkennst du die auch in 100 Jahren wieder und das ist beim Friedrich Klauser sehr der Fall, ja.
Wunderbar. Dann wären wir schon am Ende von dieser Folge. Die Bücher, die wir natürlich alle verlinken in den Shownotes, damit ihr auch noch etwas Gutes habt zum Lesen, während der Festtag, oder als Einstieg ins neue Jahr, oder einfach für auf die Leseliste in fernerer Zukunft. Wir hören uns wieder, also nicht wir zwei, sondern morgen sind dann zwei andere Redaktionsmitglieder da, aber zur gleichen Zeit und auf dem gleichen Kanal. Merci, Stefan.
Danke dir, Jack.
Das war Bern einfach gewesen.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch